Stell dir vor, du wohnst seit über 40 Jahren in deiner Wohnung. Du kennst jeden Nachbarn, du kennst jeden Knarz im Boden. Und dann kommt ein Einschreiben vom neuen Eigentümer. Eigenbedarfskündigung. Und jetzt versuchst du alles. Formfehler in der Kündigung. Check. Schwere Krankheit als Härtefall. Check. Ein längst verschwundener Ex-Ehemann, der seit 40 Jahren in Serbien lebt und im Mietvertrag noch als Mieter aufgeführt ist? Auch den zieht man aus dem Hut. Kann das wirklich eine wirksame Kündigung zu Fall bringen? Und was entscheidet am Ende, ob ein Gericht sagt, ja, das ist eine unzumutbare Härte? Oder eben, tut uns leid, aber lieber Mieter, du musst raus. Das Landgericht Darmstadt hatte sich genau mit diesen Fragen zu beschäftigen. Das Urteil ist ein Lehrstück für Mieter und Vermieter gleichermaßen. Und es zeigt, es kann jeden treffen, ob Mieter oder Vermieter. Wer hier die falschen Schritte macht, verliert.
Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Igor Posikow. Und neben mir sitzt mein Kollege, Rechtsanwalt Michael Kehren, der Mann fürs Mietrecht, unser Fachanwalt. Michael, schön, dass du da bist.
Ja, Igor, hallo. Immer gerne, vor allem, wenn es einen so spannenden Fall gibt. Mietrecht ist ja nie langweilig.
Ja, das stimmt. Obwohl ich sagen muss, quasi einen Geistermieter als Prozesswaffe einzusetzen, das hat mich sogar als Nicht-Mietrechtler jetzt erstaunt. Da bin ich mal gespannt, was du uns gleich dazu erzählst.
Ja, was euch heute erwartet, wir schauen uns zunächst an, was eine Eigenbedarfskündigung überhaupt ist und wann sie scheitern kann. Dann tauchen wir tief in den konkreten Fall von dem Landgericht Darmstadt ein. Ein Sachverhalt, der drei Verteidigungsstrategien der Mieter aufweist und warum sie alle gescheitert sind. Und am Ende gibt es drei Praxistipps, wie immer, die ihr mitnehmen könnt. Also bleibt dran, es lohnt sich.
Okay, Michael, lass uns dann für alle noch einmal, die vielleicht zum ersten Mal unseren Podcast hören, ganz kurz klarstellen. Was ist eine Eigenbedarfskündigung und warum ist das Thema immer relevant?
Ja, gerne. Eine Eigenbedarfskündigung ist also nichts anderes als vereinfacht gesagt die Kündigung eines Mietverhältnisses durch den Vermieter, weil er die Wohnung selbst nutzen möchte oder eben durch einen nahen Angehörigen nutzen lassen will. Das ist in § 573 Absatz 2 Nummer 2 des bürgerlichen Gesetzbuchs geregelt. Das wissen viele Hörer schon, weil wir Themen rund um Kündigung und gerade auch um Eigenbedarfskündigung öfter besprechen. Aber es ist eben das, was am meisten interessiert und am relevantesten ist, ja. Der Vermieter braucht die Wohnung also nicht unbedingt für sich persönlich. Es können auch Kinder, Eltern oder Geschwister sein, für die er den Eigenbedarf geltend macht. Also, dass die Wohnung für diese Person benötigt wird.
Ja, und das kommt nicht so selten vor, richtig?
Genau, habe ich ja gerade gesagt, überhaupt nicht. Ja, gerade in Großstädten und in Ballungsräumen, Hamburg, Frankfurt, München, ist das sowieso ein absolutes Massenthema. Mittlerweile aber auch außerhalb dieser Ballungsräume. Aber Häuser wechseln halt den Eigentümer, neue Käufer wollen einziehen oder umbauen und dann prallen eben zwei sogar verfassungsrechtlich geschützte Positionen aufeinander. Das Eigentumsrecht des Käufers, des Vermieters aus Artikel 14 Grundgesetz und das Recht des Mieters auf seine Wohnung, was ebenfalls durch das Grundgesetz geschützt ist.
Okay, und wann kann der Mieter sich gegen die Eigenbedarfskündigung wehren?
Na, im Wesentlichen kann er das auf zwei Wegen machen. Erstens kann er formal oder inhaltliche Fehler der Kündigung selbst beanstanden. Begründung fehlt, Eigenbedarf ist nicht konkret genug dargestellt. Oder wie in unserem Fall, die Kündigung wurde nicht an alle Mieter zugestellt. Und zweitens, er kann eben geltend machen, dass ein Härtefall in seiner Person vorliegt, den Sozialwiderspruch nach § 574 BGB geltend machen. Wenn der Mieter nachweisen kann, dass der Verlust der Wohnung und ein Auszug für ihn eine unzumutbare Härte wäre, kann unter Umständen das Mietverhältnis trotz wirksamer Kündigung fortgesetzt werden.
Okay, dann stell dir mal vor, du bist Rentner, wohnst seit über 30 Jahren oder mehr in einer Wohnung. Dein gesamtes soziales Umfeld ist dort, Arzt, Apotheke, Nachbarn, Freunde. Das klingt auch nach einem klassischen Härtefall, oder irre ich mich?
Ja, solche Konstellationen gibt es tatsächlich regelmäßig, ist auch wenig überraschend. Ja? Und in den Fällen prüft das Gericht eben den Sachverhalt sehr genau. Aber Alter allein, Verwurzelung allein, das reicht oft nicht. Ja, es kommt auf eine Gesamtabwägung an. Und genau da wird es in der Praxis spannend. Ja? Auch im heutigen Fall haben die Mieter gleich mehrere Argumente auf den Tisch gelegt und trotzdem hat kein Argument gezogen.
Okay, bin ich jetzt mal gespannt. Kommen wir zum konkreten Fall vom Landgericht Darmstadt. Schildere uns doch gerne einmal den Sachverhalt, was ist da genau passiert.
Ja, also ursprünglich schrieben wir das Jahr 1981, also lange, lange, lange her. Ja? Eine Frau und ihr damaliger Ehemann mieteten eine Wohnung im Rhein-Main-Gebiet. Beide stehen im Mietvertrag, also beide haben den Mietvertrag unterschrieben. Und dann läuft das normale Leben ab. Bereits ungefähr 1986 wohl war es, zieht der Mann aus, die Ehe wird geschieden, der Mann geht nach Serbien und verliert jeglichen Kontakt zu seiner Ex-Frau und zur Wohnung. Die Frau bleibt, heiratet neu, ihr zweiter Ehemann zieht ein, der gemeinsame Sohn aus zweiter Ehe lebt ebenfalls noch dort, ist inzwischen 28 Jahre alt.
Okay, klingt nach einer langen, stabilen Mietgeschichte, würde ich sagen.
Stimmt, genau, ja. Und dann eben halt, was jetzt eben auch typisch ist, in 2022 kaufen neue Leute das Haus, werden Eigentümer. Und die haben ganz klare Pläne. Die wollen selbst einziehen. Dort Homeoffice betreiben, Familie gründen, all das steht in der Kündigung. In der Kündigung steht sogar, dass langfristig gesehen das alte Gebäude abgerissen und ein neues gebaut werden soll. Deswegen kündigen sie im April 22, also kurz nach Eigentumseintragung, der Mieterin mit der Begründung unter anderem Eigenbedarf und halt auch wegen Abriss des Gebäudes. Frist, Kündigung Ende Mai 2023. Die Mieterin widerspricht. Räumungsklage, das Amtsgericht Offenbach gibt den neuen Eigentümer, den neuen Vermietern recht. Die Mieter gehen in Berufung, ja, eben halt jetzt zum Landgericht Darmstadt, unser heutiges Urteil, und haben drei Argumente, die wir euch dann heute der Reihe nach vorstellen wollen.
Okay, drei Argumente und alle scheitern am Ende. Spoiler.
Alle drei, genau. Und jedes dieser Argumente bringt ein Lehrbeispiel für sich.
Okay, dann los. Als erstes, was hat es mit diesem Geistermieter auf sich, mit dem Ehemann in Serbien oder Ex-Ehemann?
Ja, der Geistermieter, das ist meine freundliche Bezeichnung für den ersten Ehemann. Ja. Wie ich schon gesagt habe, hatte der 1981 den Mietvertrag ebenfalls unterschrieben. Ja, er ist also dementsprechend auch Mieter, Mietpartei, zog aber spätestens 1986 aus, hat sich scheiden lassen, ist nach Serbien, keinerlei Kontakt mehr, aber er steht nach wie vor im Mietvertrag und es ist nirgendwo dokumentiert, dass es eine Vereinbarung gab, dass er ausgeschieden ist mit dem damaligen Eigentümer. Es gibt also nichts. Und die neuen Eigentümer haben aber eben nur gegenüber der Mieterin die Kündigung erklärt und nicht gegenüber dem ersten Ex-Ehemann, der jetzt in Serbien lebt.
Ich würde sagen, das wäre ja eigentlich ein echter Formfehler, oder?
Das hast du ja aus unseren vorherigen Folgen schon mitgenommen. Ja, grundsätzlich ist die Antwort ja, denn wenn mehrere Personen Mieter sind, muss die Kündigung an alle zugestellt werden, ja, weil das Mietverhältnis eben ein einheitliches ist. Das ist ständige Rechtsprechung, BGH gesichert. Ja. Wobei das gilt übrigens auch, wenn mehrere Leute Vermieter sind, müssen sie auch mit mehreren gegenüber den Mietern klagen. Also immer alle gegenüber allen ist so der Merksatz. Ja. Aber die Mieterin in unserem Verfahren hat dementsprechend gesagt, tja Freunde, die Kündigung ist unwirksam, denn gegenüber meinem Ex-Ehemann ist keine Kündigung erklärt worden.
Okay, das klingt nach einem sauberen juristischen Kniff, oder?
Sieht nur so aus, ja. Aber, und das ist eben das Gegenargument, das hier auch beim Landgericht dann gezogen hat, ja, das deutsche Recht kennt einen Grundsatz, der oft zu berücksichtigen ist. Treu und Glauben, § 242 BGB. Und dieser verhindert, dass man sich auf eine formale Rechtsposition zurückziehen kann und dadurch widersprüchliches Ergebnis erzielt oder missbräuchliches Ergebnis erzielt, ja. Und genau das hat das Landgericht Darmstadt hier angenommen, ja.
Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das Gericht gesagt hat, du kannst dich nicht auf diesen Formfehler berufen, weil es gegen Treu und Glauben oder gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßen würde?
Genau, das Landgericht Darmstadt hat festgestellt, dass die Mieterin sich treuwidrig verhält. Und warum? Sie ist offenbar angehört worden in der Verhandlung und sie hat zugegeben, gar nicht mehr mit ihrem Ex-Mann zusammenleben zu wollen, überraschenderweise. Ja. Und ihr Argument, dass sie ihn als Mithaftenden für möglichen Schulden aus dem Mietverhältnis habe behalten wollen, das klang dann nach fast 40 Jahren ohne jeden Kontakt einfach nicht mehr glaubwürdig. Ja. Das Gericht hat das als eben reine Schutzbehauptung, als reinen Kniff gewertet. Ja. Das Gericht hat ausgeführt, dass es nicht erkennbar ist, dass der Ex-Mann nach 40 Jahren noch irgendein schützenswertes Interesse an dem Mietverhältnis hat und die formale Position zu nutzen, um die Kündigung zu kippen, sei Rechtsmissbrauch. Im Übrigen hat sich das Gericht dabei sogar auf Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bezogen, auf einen Hinweisbeschluss aus 2010 oder so. Ist also jetzt keine Einzelentscheidung, die herangezogen worden ist, sondern das ist schon ein Grundsatz, der durchaus angewendet werden kann.
Okay, dann also wichtige Botschaft für alle, die jetzt gerade reinhören. Formfehler können ein Mittel sein, aber nur, wenn man sie auch redlich geltend machen kann. Kommen wir zu dem Argument Nummer 2. Die Kündigung sei eine unzulässige Vorratskündigung gewesen. Was haben die Mieter denn damit jetzt gemeint?
Ja, die Mieterin hat argumentiert, ja, dass die Vermieter ja offenbar noch gar nicht genau wissen, was sie mit dem Haus machen wollen, weil offenbar in der Kündigung stand, sie wollen vielleicht eine Familie gründen und das sei eben ein unbestimmtes Zukunftsevent, ja. Und außerdem hätten für den erwähnten Abriss und Neubau keine gültigen Baugenehmigungen vorgelegen. Also es habe tatsächlich kein konkreter Bedarf, kein konkreter Plan bestanden und deswegen sei kein wirksamer Kündigungsgrund gegeben gewesen. Ja. Wir haben in den vorigen Folgen auch schon mal gehört, Vorratskündigungen gehen halt einfach nicht. Es muss schon ein konkreter Grund vorliegen.
Ja, es klingt aber irgendwie nachvollziehbar, nicht wahr?
Ja, aber nur auf den ersten Blick, ja. Denn auch hier hat das Landgericht dann gute Gegenargumente gehabt, ja. Erstens, selbst wenn der Kinderwunsch allein zu unbestimmt gewesen sei, ja, dann hätte der Platzbedarf für Tätigkeiten im Homeoffice als eigenständiger Grund bereits ausgereicht, ja. Und dass der Plan gewesen sei, da das Objekt zu nutzen, um auch zu Hause zu arbeiten, sei eben durch die Beweisaufnahme bestätigt worden, ja. Und ein einzelner Grund sei schon ausreichend. Aber zweites Argument: Das Landgericht hat auch auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hingewiesen. Und das hat schon 1995 bestätigt, dass Familiengründung nicht einfach nur ein vages Wunschkonzert ist, sondern ein legitimes, schützenswertes Interesse von Vermietern und ein ausreichender Nutzungswunsch. Und das müsse vom Gericht ernst genommen werden, was das Landgericht dann auch gemacht hat.
Okay, und was hat das Gericht mit der fehlenden Baugenehmigung gemacht?
Ja, auch nicht als Argument gelten lassen. Ne? Für die Praxis dabei wichtig zu wissen: Ein Vermieter muss nicht auf die Erteilung einer Baugenehmigung warten, bevor er kündigt. Was er braucht, ist ein Planungsstand, der die Ernsthaftigkeit seiner Bauabsicht erkennen lässt. Ja, und hier haben die neuen Eigentümer offenbar sogar die alte Planung der vorherigen Eigentümer für den Abriss und Neubau mitgekauft. Ja, es gab damals schon offenbar entsprechende Abbruchs- und Baugenehmigungen, die letztlich durch Zeitablauf nicht mehr gültig geworden sind. Ja, und ein Sachverständiger hatte in dem Verfahren bestätigt, dass die aktuelle Planung der neuen Eigentümer nur minimal abweicht und genehmigungsfähig ist. Und das hat das Gericht für ausreichend erachtet.
Okay, gut. Und jetzt zu dem dritten Argument, dem Härtefall. Das Thema hatten wir ja auch schon häufiger. Ich glaube, das ist der emotional schwierigste Punkt in der ganzen Geschichte, gehe ich mal davon aus.
Ja, das hast du richtig erkannt, ja, denn aus den Gründen ist zu entnehmen, dass offenbar kurz vor der Berufungsverhandlung der zweite Ehemann, mit der Mieterin in dem Objekt gelebt hat, die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten hat, ja, also ein Pankreaskopfkarzinom. Jeder, der schon mal gehört hat, weiß, schlimme Form von Krebserkrankung, ganz schlimme Form. Und er musste operiert werden, 6-monatige Chemotherapie. Die Mieterin selbst litt dann noch unter Adipositas und Diabetes. Und Argument war eben halt, ein Umzug sei unter diesen Umständen schlicht nicht zumutbar und unmöglich.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem wirklich harten, menschlich auch nachvollziehbaren Härtefall. Ja, was hat denn das Gericht daraus gemacht?
Ist schon klar, Tragödie, ja, absolut. Ja. Und das Gericht hat die Schwere der Erkrankungen auch ausdrücklich anerkannt. Aber dann kommt das große Aber. Ja, Paragraph 574 BGB setzt eben voraus, dass die Erkrankung konkret und dauerhaft einen Umzug zu unzumutbar macht. Und konkret und dauerhaft ist eben eine hohe Hürde. Das Attest oder die Atteste, das von Mieterseite vorgelegt worden ist in dem Prozess, hat zwar die Erkrankung festgestellt und beschrieben, aber es gab offenbar keine Erklärung und keinen Nachweis, warum ein Wohnungswechsel eine konkrete, dauerhafte Gefahr für die Gesundheit der Mieterin oder des Ehemanns darstellen würde. Und das wissen wir auch schon aus vorherigen Folgen, die wir hier gemacht haben. Das ist eben notwendig.
Da hat wahrscheinlich der Anwalt geschlafen, oder? Da hätte er doch darauf hinwirken müssen, dass ein Arzt da noch ein paar Ergänzungen reinschreibt in die Argumentation, oder?
Aus meiner Sicht sollte man eigentlich das wissen, ja, dass eben nur die Diagnose der Erkrankung nicht ausreichend ist, sondern eben halt auch die Folgen im Hinblick auf den Wohnungswechsel substanziiert vorgetragen werden müssen und gegebenenfalls bewiesen werden müssen.
Ja, ist eben ein feiner Unterschied, der hier jetzt ausschlaggebend war, nicht wahr?
Ja, genau, eben, ja, das Argument, mein Mann ist schwerst krank, ist eben nicht dasselbe wie, ein Umzug ist für meinen Mann medizinisch konkret lebensbedrohlich. Und das Gericht hat noch ein Argument hinzugefügt. Die Familie hat eben Unterstützung durch Kinder, ja, einen Sohn und zwei Töchter. Und das Gericht hat gesagt, dass die Mieterin oder die Mietpartei eben den Umzug deswegen nicht allein körperlich stemmen muss, sondern Unterstützung hätte. Und der eigentliche Knockout für den Einwand des Sozialwiderspruchs war dann der Nachweis der Wohnungssuche oder eben die mangelnde Suche, die da belegt worden ist.
Okay, was hatten die Mieter denn vorgelegt?
Naja, sie hatten schon tatsächlich dokumentiert, dass sie 23 Wohnungskontakte über einen Zeitraum von 35 Monaten hatten. 35 Monate, 3 Jahre. Ja, also das bedeutet, es ist knapp eine Wohnung alle 1,5 Monate. Es konnten keine E-Mails vorgelegt werden, keine konkreten Absagen von Vermietern, keine Korrespondenz mit Maklern. Es wurde einfach eine Liste mit Namen vorgelegt. Und da hat das Landgericht gesagt, das ist keine ernsthafte und intensive Suche. Das ist so ein bisschen Alibi-Veranstaltung. Und das finde ich ist richtig.
Okay, gut. Und die Suchkriterien selbst?
Ja, die waren dann auch noch im Problem. Die Mieter suchten hier eine barrierefreie Vier-Zimmer-Wohnung für maximal 1.000 Euro Warmmiete. Ja? Und das im Rhein-Main-Gebiet. Das ist mit ein Gebiet mit dem teuersten Wohnungsmarkt Deutschlands, ja, mit Berlin, Hamburg, Köln. Und das Gericht hat das schlicht als illusorisch eingestuft. Und dann noch so ein Haken an der Sache war, die aktuelle Wohnung der Mieter war selbst nicht barrierefrei. Ein Umzug in eine barrierefreie Wohnung wäre gesundheitlich natürlich sinnvoll gewesen, aber damit waren die Wohnungen jetzt auch nicht vergleichbar. Ja, also ja, sie haben ja schon was Besseres gesucht. Naja.
Ja, klingt schon ein wenig tragisch, muss man sagen. Ja, man sucht mit unrealistischen Kriterien, untergräbt damit genau das Argument, das man eigentlich retten will, ja.
Ja, wichtig ist halt, wer sich auf den Härtefall beruft, trägt auch die Beweislast. Und wer die Beweislast mit einer lückenhaften Liste und unrealistischen Kriterien versucht zu erfüllen, der hat halt keine Chance und verliert. Ja, und das ist eine der Lehren dieses Urteils. Dennoch, im Ergebnis hat das Gericht den Mietern eine Räumungsfrist eingeräumt. 4 Monate nur noch, klar. Aber der Prozess hat ja auch länger gedauert. Man hätte sich da länger darauf einstellen können. Das Räumungsfrist bedeutet damit aber keine Verlängerung des Mietverhältnisses, sondern es ist eine Möglichkeit für das Gericht, geregelt in 721 der Zivilprozessordnung, da noch ja dem Mieter was Gutes zu tun. Ja. Und angesichts der Operation und der anstehenden Chemotherapie war das menschlich sicherlich auch richtig. Aber unterm Strich kein Freifahrtschein.
Okay, Michael, was nimmst du aus diesem Urteil für Mieter und Vermieter denn für die Praxis mit? Was sind die häufigsten Fehler?
Ja, ich fasse mal das Urteil in 3 konkreten Tipps zusammen. Tipp Nummer 1 für Mieter. Wer sich auf einen Härtefall beruft, muss seine Wohnungssuche dokumentieren, wie ein Buchhalter seine Ausgaben. Ja? Also ganz konkret, akribisch überhaupt. E-Mails aufbewahren, Absagen sichern, Maklerkorrespondenz zur Akte nehmen, dokumentieren, was, wie, wo man gesucht hat. Ja? Das ist entscheidend. Realistische Suchkriterien zu verwenden. Ja? Also, wie gesagt, barrierefreie Vierzimmerwohnung für 1.000 Euro im Rhein-Main-Gebiet ist utopisch. Ja? Klar. Das Gericht weiß, wie der Wohnungsmarkt aussieht. Ja, die haben ständig damit zu tun, mit solchen Prozessen.
Okay, mit dem Arztattest, hast du da auch einen Tipp?
Tipp Nummer 2. Ein Attest, das nur die Diagnose beschreibt, reicht nicht. Es muss konkret dargelegt werden, warum ein Umzug, und zwar der konkrete Wohnungswechsel, nicht die Erkrankung selbst, ja, eine dauerhafte konkrete Gesundheitsgefahr darstellt. Also welche Auswirkungen hat der Wohnungswechsel auf den weiteren Verlauf der Erkrankung? Wer seinen Arzt bittet, ein solches Attest zu schreiben, sollte das gezielt ansprechen. Es braucht eine Aussage zu den Auswirkungen des Umzugs und zur Umzugsfähigkeit, ja, nicht nur eine Diagnose, die auf dem Attest steht.
Okay, also das heißt, kurze, klare Botschaft, wer sich auf den Härtefall beruft, muss liefern und nicht nur behaupten. Gilt aber eigentlich im Zivilprozess generell so.
Ja, trotzdem ist es hervorzuheben. Exakt so ist es, ja. Substanzieren ist alles.
Okay, dann Tipp Nummer 3 noch.
Der gilt für beide Seiten. Formale Rechte existieren, aber man kann sie nur nutzen, wenn man sie auch redlich geltend machen kann. Ja, ein Mieter, der einen seit 40 Jahren verschwundenen Ex-Partner als Schutzschild benutzt, macht sich im Gericht unglaubwürdig. Und Unglaubwürdigkeit an einer Stelle strahlt auch auf das ganze Verfahren ab. Ja. Treu und Glauben muss man immer im Hinterkopf haben.
Okay, Michael, ja, dann vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise.
Sehr gerne, Igor.
Ja, und wenn du den Podcast gerade beim Pendeln, beim Sport oder beim Kochen hörst und findest die Folge hilfreich, dann abonniere unseren Kanal Law & Talk auf deiner Lieblingsplattform. Spotify, YouTube, überall, wo man uns finden kann. Eine kurze Bewertung hilft uns sehr oder einen Daumen hoch, mehr Menschen zu erreichen. Und wenn du selbst eine Eigenbedarfskündigung bekommen hast oder du Vermieter bist und dir selbst nicht sicher bist, wie du so eine Kündigung richtig begründest, dann kontaktiere uns gern. Michael und unsere ganzen Mitarbeiter stehen gern zur Verfügung. Die Links findet man auch in den Shownotes, unsere Nummer findet man im Internet. Ja, und ich würde vorschlagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis gleich.
Wie immer, bis gleich.